先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club und herzlich willkommen heute im Café Alibi in der Albertina in der Universitätsbibliothek. Heute haben wir zu Gast Hannah Piesman mit ihrem Buch Dialektik der Emanzipation, das Potenzial jüdischer Perspektiven für die politische Philosophie der Gegenwart. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, ich habe die Ehre, Ihnen allen Hannah Piesman vorzustellen. Hannah Piesman ist auf jeden Fall Postdoktorandin, also sie ist sozusagen graduiert, sie ist promoviert und arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Und sie beschäftigt sich gerade mit dem Forschungsthema, wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in Werken der klassischen deutschen Philologie. Hannah Piesman hat studiert, und zwar in Marburg, London und in Jena. Und innerhalb des graduierten Kollegs Research Centers in Erfurt, an der Universität Erfurt, promoviert. Und zwar mit einem Thema, mit dem sie heute auch da ist, nämlich die Dialektik der Emanzipation, das Potenzial jüdischer Perspektiven für die politische Philosophie. Und dieses Buch werden wir heute auch diskutieren. Das ist letztes Jahr im Klostermann Verlag in der Weißen Reihe erschienen und wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch.
Ja, dann fange ich auch gleich mal an. Also Sie suchen eine politische Philosophie im Denken jüdischer Gelehrter des 19. Jahrhunderts. Warum? Oder anders gefragt, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema gekommen und warum fanden Sie, dass darin eine Forschungslücke steckt?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Der Ausgangspunkt war tatsächlich die Diagnose oder die Frage vielmehr, vielleicht ein Unbehagen, warum sind jüdische Perspektiven in der politischen Philosophie so weitgehend abwesend, also jenseits von Einzelpersonen, ja, also natürlich könnte man sagen, irgendwie, ne, Adorno Horkheimer, Hannah Arendt und so einige andere, aber wieso sind diese Personen als Juden und Jüdinnen abwesend und warum sind jüdische Traditionen, die ja durchaus auch philosophisch sind, die auch wissenschaftlich erforscht werden, für systematische Fragen nicht da oder vielleicht unsichtbar? Das war so der Ausgangspunkt. Das hat sich so aufgebaut als eine Frage oder eine Spannung eigentlich seit meinem Studium einerseits und meinen eigenen anderen Tätigkeiten beziehungsweise auch meiner Förderung im Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, dem jüdischen Begabtenförderwerk, in dem wir eine ideelle Förderung hatte, die sich tatsächlich viel mit jüdischer Geschichte, jüdischen Intellektuellen und so weiter auseinandergesetzt hat. Naja, und in diesem sozusagen Thema, was mich politisch umgetrieben hat, oder vielleicht auch in, ja, doch politisch kann man schon sagen, habe ich mir eben die Frage gestellt, wo sind die eigentlich in der politischen Philosophie, die sich ja unter anderem auch sehr stark aufs 19. Jahrhundert bezieht, in dem die Wissenschaft des Judentums entstanden ist.
Okay, aber Sie haben das schon angesprochen. Das, was beim Buch als allererstes auffällt, also Sie gehen von der These aus, die jüdische Philosophie ist unsichtbar. Und dann, wenn man dann so anfängt zu lesen und dann liest man immer weiter und dann wartet man tatsächlich, na, wo sind die denn? Also wann kommen denn jetzt die jüdischen Perspektiven? Und dann vermisst man wirklich, also die Leute, die Sie gerade aufgezählt haben. Karl Marx, Hans Jonas, Hannah Arendt. Adorno ist mal, der taucht mal so auf, der sprenkelt sich so rein manchmal, Max Horkheimer fehlt dann doch wieder. Ich denke dann immer an so jüdische Philosophen oder auch Denker, Philosophen ist noch dahingehend ein weiten Begriff, wo ist Moritz Lazarus, wo ist Simmel, wo ist Kassirer, wo ist Benjamin, ja, wo sind die alle? Warum haben Sie auf die verzichtet?
Also, weil ich zum einen, glaube ich, diese Zuschreibung nicht so stark machen wollte und weil das ja bei der einen oder anderen Person mehr oder weniger relevant als ein Bezugspunkt ist, vor allem auch in der Frage von systematischen Perspektiven. Und also was ich in dem Buch ja nicht mache, ist so ein, Also eine sozusagen Kategorien aufmachen, jüdische Philosophie ist, wenn eine Person jüdisch ist, sondern mich hat wirklich interessiert die Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte, mit jüdischen politischen Traditionen. Wo sind die eigentlich und wie prägen die sowas wie Aufklärung, Universalismus und eben solche Begriffe? Und ich glaube, man hätte auch ein anderes Buch schreiben können. Und da würde ich sagen, es gibt ja auch jüdische Philosophiegeschichten, wenn man so will, und da tauchen die alle auf. Aber das war tatsächlich gar nicht mein Punkt jetzt. Also erstens war nicht mein Punkt, umfänglich alle Philosophinnen und Philosophen, die jüdisch waren oder sind, zu sammeln. Und zweitens war ja auch der Punkt, wie kriege ich das eigentlich zusammen mit eben dieser, allgemeinen politischen Philosophie, die sich offensichtlich nicht mit dieser Frage beschäftigt oder zumindest kaum mit dieser Frage beschäftigt, welche Rolle sozusagen tiefgreifend die Shoah und damit die Abwesenheit dieser Denkerinnen und Denker betrifft und aber auch nicht eben mit denen, die es vorher gab, ja. Und natürlich kann man, also es gibt sozusagen mit Adorno natürlich und Horkheimer ganz, ganz klar und auch mit Arendt Leute, und Derrida, ne, also Leute, die quasi diesen Bruch mit einbringen, aber der hat so wenig Effekt auf das, was nach denen kommt. Also auf zum Beispiel Habermas, der ja wirklich einer der wichtigsten Denker oder zumindest sehr, sehr weit rezipierter Denker der politischen Philosophie der Gegenwart nach wie vor ist. Und da ist das quasi ausgeklammert worden und ich würde sagen, das ist ja auch eine These des Buches in der Trennung von Philosophie und Politik.
Ich glaube, das trifft ganz gut an den Punkt, an dem ich einhaken möchte. Ich komme nochmal zurück auf diese Leerstelle, die jüdische Position in der politischen Philosophie der Gegenwart Ihrer Ansicht nach beschreiben. Sie sagen oder Sie beklagen, könnte man sagen, dass jüdische Positionen in der aktuellen politischen Philosophie in Subfeldern behandelt werden würden, wie in jüdischen Studien, in Judaistik und in jüdischer Philosophie, aber eben nicht in der allgemeinen Philosophie vorkämen. Und besonders problematisch finden Sie es, wenn Philosophen sich explizit auf die jüdisch-christliche Tradition beziehen, was ja auf den ersten Blick positiv wirken könnte. Und was bemerkenswert ist, dass sie es wagen oder dass sie den Ansatz wagen, eigentlich diese Begriffskombination jüdisch-christlich regelrecht zu dekonstruieren. Welche Erkenntnis haben Sie denn dabei oder daraus gehabt oder gewonnen?
Also ich bin darauf gekommen, das zu suchen, weil ich tatsächlich erst mal ganz, vielleicht ganz unphilosophisch geschaut habe, wo kommt überhaupt der Begriff jüdisch oder Juden vor? Und wenn er auftaucht, dann eben in dieser Synthese, die ja politisch auch scharf kritisiert wird, ja, also die stark hinterfragt wird, vor allem in ihrer Verwendung in der Gegenwart, wenn sie markiert, es gibt eine gemeinsame Geschichte und diesen Bruch eben versucht zu überdecken, so zumindest ein bisschen die These. Und dann habe ich das eben gefunden, und zwar, also egal wo sozusagen, ne? Also bei Habermas, bei Chantal Mouffe, die ja eine große Kritikerin auch von Haber ist, oder Richard Rorty, also bei ganz unterschiedlichen philosophischen Traditionen habe ich diesen Begriff gefunden. Und er hat immer diese Synthese hergestellt. Und dann habe ich mir genauer angeschaut, kommt man eigentlich an das Jüdische ran, wenn man sich das anguckt? Und sozusagen allein mit philosophischen Mitteln bin ich da nicht dran gekommen. Und deshalb ist ein Kapitel dieses Buches eben auch der Rekonstruktion, der Genese dieses Begriffs, also wo taucht er eigentlich auf, ne, gewidmet, um zu verstehen, wie ist diese Synthese entstanden?
Ja, das fand ich ehrlich gesagt für mich sehr spannend, das auch zu lesen. Vielleicht könnten Sie es in ein, zwei Worten mal kurz diese historische Brücke vom 19. Jahrhundert, als der Begriff eigentlich, also so wie ich es jetzt verstanden habe, auch eine abwertende Bezeichnung sein konnte, bis hin zu dieser positiven Begriffsentwicklung oder Begriffsverständnis in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik.
Also ich habe das ja auch sehr stark in der Sekundärliteratur, in der kulturwissenschaftlichen eher entnommen, und aber der Begriff taucht prominent bei protestantischen Theologen auf, und zwar Anfang des 19. Jahrhunderts, und da tatsächlich in dem Versuch, judeo-christliche Traditionen, also auch ne, mit Bezug auf ein sehr frühes Christentum, abzugrenzen von einem aufgeklärten Christentum. Und wann, also ein bisschen zugespitzt, aber das Christentum ist dann aufgeklärt, wenn es sich von seinen jüdischen Wurzeln, vom Dogmatismus, von der Bindung an das Gesetz und all diesen Dingen sozusagen emanzipiert. Und das ist so, da ist diese Synthese eine, die eine Entwicklungsstufe ist, die dann aber überwunden werden soll. Und das ist auch, also Karl Ferdinand Bauer, genau, ungefähr so, hieß der Theologe, der das prominent gemacht hat. Und das ist auch in Hegels Geschichtsphilosophie eingegangen, was ja auch in einer Stufenfolge einhergeht. Dann kann man sagen, das ist immer wieder aufgegriffen worden. Und die positive Umdeutung ist eine der 1940er Jahre aus den USA. Der Antisemitismus verstärkt sich auch dort und es wird tatsächlich zum Regierungsprogramm und von so NGOs und so, die versuchen über die Synthese von jüdisch-christlich und der gemeinsamen Besinnung auf eben diese geteilten Wurzeln eine Verbindung zu schaffen. Und das wird so meines Erachtens aufgegriffen in Deutschland. Und ich würde sagen, in diesem Sinne der gemeinsamen Wurzeln, der Verbindung von Gesetzes- und Liebesethik, ja, also jüdisches Gesetz, christliche Liebesethik, findet es ziemlich unberührt von dem Bruch, der durch die Shoah eigentlich da ist und von dieser harten, realen Trennung Eingang in das Denken und wird, also man kann das ja machen, aber es wird eben nicht reflektiert. Und es hat Konsequenzen. Bei Habermas hat es sozusagen für diesen Universalismus, glaube ich, die Konsequenz, dass er sich auf diese Prämisse bezieht und dann aber gar nicht den Bruch, der vielleicht ja auch ins Systematische wirkt und in den Vernunftbegriff hineinwirkt, eine Rolle spielt. Und bei Muff ist es so, die bezieht sich negativ darauf und wirft quasi einer Vernunft, die auf die jüdisch-christliche Tradition zurückgeht, einen Eurozentrismus vor, fragt aber gar nicht nach den inneren Widersprüchen, die sich darin verbergen. Das habe ich exemplarisch gemacht, ne, anhand dieser zwei ja schon disparaten Theorien. Und da wird sozusagen interessant.
Ja, genau. Sie sagen ja eigentlich, dass bei Chantal Mouffe und bei Jürgen Habermas diese jüdischen Positionen in deren politischer Philosophie auf ganz unterschiedliche Art und Weise unsichtbar blieben. Vielleicht können Sie wirklich nur knapp diese ja konträren Ansätze skizzieren. Vielleicht mit von Ihnen ja Lieblingsthemen. Also mich hat sehr interessiert eigentlich die positive Rolle, die Habermas innerhalb der Leitkulturdebatte 1996 gespielt hat. Und Sie haben aber dann doch auch kritische ja, also sozusagen Kritik an Habermas geübt. Vielleicht können Sie ja darauf nochmal eingehen.
Wobei, da würde ich, glaube ich, noch kurz einhaken. Also das Buch baut sich so auf, dass es quasi eine Einleitung gibt, die quasi im Großen und Ganzen das zusammenfasst, was wir schon gerade also darstellt, was wir gerade sehr knapp gefasst haben. Und dann kommt so ein Bruch. Es geht dann auf einmal um Habermas und Chantal Mouffe. Ich habe den Bruch bis heute nicht so wirklich überlebt, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch froh, dass irgendwie jetzt auch nochmal nachzuhaken mit, also wie Marit es gesagt, warum Habermas, warum Chantal Mouffe, und in dem Sinne können Sie das rekonstruieren.
Ja, also es ist eine Qualifikationsarbeit in der politischen Philosophie und ich kann da nicht mit steilen Thesen anfangen und sagen, jüdische Perspektiven sind in der politischen Philosophie abwesend, sondern ich muss sozusagen den Finger drauflegen. Und ja, also weil es eine Qualifikationsarbeit ist, ist es auch ein relativ langes Kapitel, aber ich glaube, es ist auch wichtig, um den Punkt zu machen oder um diese Punkte zu machen, wie diese, also wo ich glaube, dass die Bezugsweisen schwierig werden oder wo dieser Widerspruch in die Theorien hineinwirkt. Das war jedenfalls der Versuch, zu sagen, okay, das hat halt, also Habermas leitet quasi aus der jüdisch-christlichen Tradition seinen Vernunftbegriff gewissermaßen ab, ja, mit dem er eben seine ganze Theorie begründet, seinen ganzen Universalismus begründet. Was aber, wenn diese Prämisse selbst von historischen Widersprüchen geprägt ist? Also was, wenn die eben so nicht stimmt, aber da sozusagen unter der Hand Probleme hineingeraten? Das ist so auf der Habermas-Seite vielleicht der Punkt, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Und was haben wir, wenn wir jetzt eine kritische Perspektive eben wie bei Chantal Mouffe machen, haben, was kommt da für eine Kritik raus? Und da gibt's eben auch nicht diese kritische Reflexion auf diese Prämisse, die da so reingeschoben wird, die ja eine große Annahme ist. Und im Übrigen ist das was auch in meiner jetzigen Arbeit immer wieder auftaucht, die ja, also das kann ich vielleicht auch nochmal im Laufe der rauskommen, weil genau diese Frage, die Sie gestellt haben, also formuliert haben, wie umgehen mit Rassismus, Antisemitismus, Sexismus in Werken der klassischen deutschen Philosophie, da geht es um Kanonkritik. Und Kanonkritik macht man halt eben aus außereuropäischen Perspektiven. Aber dass wir ja nicht von der Aufklärung in Europa sprechen können, ohne zu sehen, dass das politische Kämpfe auch sind, die von verschiedenen Akteurinnen und Gruppen geführt wurden, dass sozusagen innere Widersprüche gibt. Und die sich, glaube ich, an dem jüdisch-christlichen Verhältnis sehr gut zeigen lassen und Gegenüberstellungen innen, außen und so weiter herausfordern, weil das Jüdische eben als zu dem Zeitpunkt nicht national, also Nationalität, eine ganz andere gesellschaftliche Position hat. So. Aber das ist sozusagen der Teil des dieser eigenwilligen Aufbaulogik dieser Arbeit.
Aber hätte man noch andere nehmen können?
Also ja, bis auf hätte Habermas, man. Man hätte man. Richard Rorty nehmen können, man findet es an mehreren Stellen. Ich habe Habermas und Mouffe genommen, weil sie sehr prominent sind und weil man daran viel zeigen kann. Also Habermas war der Ausgangspunkt, weil er einfach weit rezipiert, also positiv und kritisch. Und Mouffe war eine seiner prominenten Kritikerinnen, würde ich sagen.
Ja, eigentlich ist ein besonders spannender Teil, historischer Teil Ihrer Arbeit dem Kulturverein gewidmet. Der ist ja alternativ versucht, das Judentum eigentlich wissenschaftlich zu verorten. Vielleicht können Sie kurz nochmal skizzieren, der Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden, der hat sich 1819 gegründet und war sozusagen bis circa 1824 existent. Können Sie uns davon kurz erzählen? Also vielleicht zu den Punkten, inwiefern verhält sich oder wie verhält sich der Kulturverein zur jüdischen Aufklärung der Haskalah? Und was sind eigentlich die Hep-Hep-Krawalle, die letztlich zur Gründung des Kulturvereins geführt haben? Und was waren die Positionen und Ziele des Kulturvereins?
Also vielleicht, bevor ich diese Frage beantworte, sage ich, wie ich überhaupt von Habermas und Mouffe und die Genese der jüdisch-christlichen Tradition plötzlich ins 19. Jahrhundert springe. Und ich habe mir erstmal ziemlich viel am Anfang meiner Forschung angeguckt aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt ja ein florierendes Zeitschriftenwesen und eben eine Herausbildung ganz verschiedener jüdischer Traditionen. Man könnte ja sagen, quasi eine eigene Sphäre, kulturellen Sphäre. Und man hätte eben auch im 20. Jahrhundert bleiben können, ne? So wie Sie eingangs so angedeutet haben. Aber ich bin tatsächlich dahin gegangen, erstens, weil genau das die Zeit ist, in der dieser Begriff des judeo-christlichen, der jüdisch-christlichen Tradition irgendwie so relevant wird und ich mich gefragt habe, diese da irgendwie so eingemeindeten jüdischen Positionen, wie sahen die eigentlich tatsächlich aus, was gab es da? Erstens. Zweitens, philosophische Traditionen waren wichtig, gerade der Bezug auf Hegel, den ich interessant finde, auch sozusagen methodologisch, wenn ich jetzt mit so einer undogmatisch-kritischen, kritisch-theoretischen Perspektive an diese Sachen rangehe. Und drittens, der Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden gilt gewissermaßen als die Geburtsstunde der Wissenschaft des Judentums, also einer Beschäftigung, einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Judentum, mit der jüdischen Geschichte, mit jüdischen philosophischen Traditionen, mit jüdischer Literatur. Und das ist natürlich ein großer Teil auch dieser Emanzipationsgeschichte, der auch bis heute ja prägend ist für die Disziplinen jüdischer Geschichte. Das ist vielleicht sozusagen diese etwas eher ausschweifende Begründung. Der Gründungsanlass, also zeitlich verortet ist der Verein oder diese Gründung des Vereins, kann man erstmal sagen, nach der Haskala, also nach der jüdischen Aufklärung in der Zeit, weil ich spitze es jetzt ein bisschen zu, aber in der große sozusagen, also nach Mendelssohn auch eine große Tradition von Juden versuchte eben durch starke Assimilation, durch Überwindung des Judentums quasi Teil der sich herausbildenden bürgerlichen Gesellschaft zu werden. Und in dem Verein wurde irgendwie deutlich, so einseitig funktioniert das nicht. Die sind stark durch die Aufklärung geprägt, die sind an deutschen Universitäten ausgebildet, diese Männer, die diesen Verein gründen, aber Lehrpositionen kriegen sie nicht, solange sie Juden sind. Und das Ziel ist, sich, also im Grunde genommen versuchen die ja mit Bezug auf eine Hegels Geschichtsphilosophie selbst im Judentum, das Judentum in die Geschichte hineinzuholen. Und in Hegels Geschichtsphilosophie ist es sozusagen eine Stufe, die da ist, die gut ist, die aber überwunden werden muss. Und jetzt ist die Frage, wie können eigentlich für moderne Gesellschaften eben diese ja auch philosophisch-politischen Traditionen fruchtbar gemacht werden. Und das ist sozusagen der Hintergrund von diesem Kapitel, dass die zu wählen, das ist eine exemplarische Studie, das ist irgendwie wichtig auch. Und was ich machen wollte, wirklich in die philosophisch tief arbeiten und gucken, was benutzen die für Begriffe, was entwickeln die für Konzepte der Kritik. Genau, das war sozusagen der Ausgangspunkt.
Also mich würde noch interessieren, ganz speziell dabei, da gibt es ja auch unglaublich soziale Projekte innerhalb dieses Kulturvereins. Beispielsweise versuchte man Juden und Jüdinnen aus ärmeren Elternhäusern oder mit einer sozial prekären Herkunft Unterricht zu geben. Können Sie das vielleicht noch mal kurz skizzieren, also wie das war ein Emanzipationsprojekt, könnte man sagen.
Ja, ich glaube, es war sozusagen ein Kultivierungsprojekt, so, ne, also schwierig dieser Begriff vielleicht ist, aber es hat ganz verschiedene Facetten gehabt. Also es gibt eben diese intellektuelle Ebene, und dann war aber wichtig ein Zeitschriftenwesen, was natürlich auch eine Öffentlichkeitswirksam hatte, ein Archiv, um auch einfach zu sammeln sozusagen. Eine Schule und alle Vereinsmitglieder waren auch verpflichtet, dort zu unterrichten, was sie nicht alle getan haben. Darüber gab es auch dann später Streit. Und es gibt natürlich da durchaus auch Auseinandersetzungen um sogenannte Ostjuden und immer noch auch diesen Punkt, naja, wie ist eigentlich auch Emanzipation nach innen möglich, was ist dafür notwendig? Und dazu gehörte ganz wichtig auch dieser Bildungsanteil, der nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern auch auf so einer intellektuellen Ebene eben für die von Bedeutung war. Also die haben natürlich schon eine Vision auch von einem anderen, von einem emanzipierten Judentum. Und also ich habe ja sehr positiv auch über Emanzipation geschrieben, aber so um drüber nachdenken kann man auch sagen, natürlich ändert sich auch was innerhalb des Judentums. Natürlich hat dieses Emanzipationsprojekt gewissermaßen auch vielleicht was Repressives gegenüber dogmatischen Rabbinervorstellungen, die sie harsch kritisiert haben zum Beispiel. Also sie haben sie nicht ausgeschlossen, aber sie haben sie eben stark kritisiert.
Das ist halt, am Ende bleibt es trotzdem ein bisschen überraschend, Verein für Kultur und Wissenschaft, sich den rauszunehmen. Okay, ich glaube, wir haben verstanden, dass das wahrscheinlich das erste Mal ein Verbund ist, die sich mit dem Judentum wissenschaftlich auseinandersetzen. Jetzt ist aber schon die Frage, was hat das mit politischer Philosophie zu tun? Also was ist jetzt eigentlich der Kern? Warum? Was ist da jetzt politisch? Engagieren die sich politisch? Machen die noch mehr als ihre sozialen Projekte? Wo sehen sie da die politische oder die jüdische Perspektive für unsere politische Philosophie? Und vielleicht kann man noch ein bisschen genauer damit da werden. Sie rezipieren oder sie analysieren vor allen Dingen eine Rede und eine Schrift oder einen Text von Eduard Ganz und von Immanuel Wolf. Vielleicht können Sie auch nochmal in dem Zuge mal schildern, wer waren die beiden überhaupt, und dann den Bogen zur ersten Frage kommen und schlagen.
Ja, also Eduard Ganz war der Präsident des Kulturvereins und hat immer Reden gehalten. die sehr aussagekräftig sind über die Entwicklung des Vereins. Und Immanuel Wolfer eben auch quasi philosophisch gebildet. Und er hat vor allem die Zeitschrift gemacht und hat da den Auftaktaufsatz geschrieben. Und ich analysiere in dem Text, also in dem Buch vor allem, die zweite Rede von Ganz, in der der Verein schon gegründet ist und quasi seine Arbeit aufgenommen hat. Und wirklich die Frage ist, wie kann das Judentum eigentlich Teil von Europa werden? Und der Text von Immanuel Wolf, der befasst sich eher mit einer geschichtsphilosophischen Perspektive. Wie kam es eigentlich zur Entwicklung des Judentums? Aber auch, würde ich sagen, wie kann man, also er versucht zu begründen, die Wissenschaft des Judentums auch in einer sozusagen geschichtlichen Genese. Und in den beiden Texten sind eigentlich zwei Philosophen besonders deutlich. Also die Bezüge sind klar, es ist einmal Hegel und es ist einmal Spinoza. Und ich versuche sozusagen die Verbindung dieser zwei herauszuarbeiten. Auf deren Grundlage ich sagen würde, und zwar ausgehend von der politischen Situation und dem politischen Anliegen der Emanzipation, versucht haben, sowohl auf einer gesellschaftspolitischen als auch auf einer erkenntnistheoretischen Ebene herauszuarbeiten, was dieser Prozess beinhalten muss. Also eine Art von philosophischer Fundierung für eine Kritik. Und quasi meine sozusagen Kernfigur ist, die ich von denen verwendeten Begriff der Vielheit der Einheit im Ganzen entwickle, sozusagen Emanzipation bedeutet, dass sowohl eine Selbstkritik einer Minderheit stattfinden muss, als auch eine gesamtgesellschaftliche Kritik der Dominanzverhältnisse, der Machtverhältnisse und die aufeinander bezogen ist. Also es ist eine sehr stark dialektische Figur, dass Emanzipation des Judentums nur möglich ist in einer Gesellschaft, die selber auch in einem Emanzipationsprozess ist, ne? Also das heißt konkreter in der Kritik dieser christlichen Dominanzansprüche, die in einem vermeintlich aufgeklärten universalistischen Anspruch vorhanden sind, die werden quasi angefüttert durch den Druck gewissermaßen, der aus einer partikularen Perspektive entsteht, die wiederum darauf hinweist, dass es eben diese Dominanzverhältnisse sind. Zugleich, wenn man sagt, es gibt sozusagen einen machtkritischen Anspruch in Bezug auf die Dominanzgesellschaft, braucht man den eben auch, also wirkt er auch auf die Minderheit. Das heißt, so einen rabbinischen Dogmatismus, den möchte man eben auch sozusagen brechen hin zu einem eher kulturellen, politischen Verständnis des Judentums, in dem, auch die Dominanzverhältnisse innerhalb des Judentums in Frage gestellt werden. Und was ich versucht habe, exemplarisch, ist quasi diese Denkfigur, die ich da herausgearbeitet habe, deutlich zu machen als eine, die durchaus ein universalistisches Potenzial hat. Also wenn ich spreche auch von jüdischen Traditionen und Perspektiven und kläre diesen Begriff absichtlich nicht, sondern lasse ihn so ein bisschen offen, weil ich sage, es gibt sozusagen permanent Auseinandersetzungen darum. Aber man kann sagen, aus sozusagen dem politischen Anliegen jüdischer Emanzipation heraus und eben auf einer wissenschaftlichen und einer politischen Ebene entwickeln sie sozusagen diesen Anspruch. Und dann kann man sagen, okay, daran ist nichts in einem essentialistischen Sinne jüdisch, außer vielleicht die historische Situiertheit. Aber genau darum würde es gehen, weil eben diese Leute und auch diese Texte immer von der Gesamtphilosophie ausgeschlossen geblieben sind, weil sie eben jüdisch waren, weil sie dadurch eine Partikularität zugeschrieben bekommen haben. So wäre jetzt jedenfalls ein Argument. Mein Versuch ist es, hineinzuholen und das dann, das wird ja in dem ganz, also im Schluss sozusagen auch länger entwickelt, das gewissermaßen auch als ein Gegenbegriff zu so einer unreflektierten christlich-jüdischen Synthese aufzubereiten. Aber Sie sehen nicht so zufrieden aus mit der Antwort.
So halb. Ja, also ich glaube, es ist wirklich kompliziert, ne? Was mir aufgefallen ist, dass die Texte und das, was sie auch analysieren, mit so 3-4 Begriffen ziemlich stark operieren, ne? Also das ist zum einen der Begriff der Einheit. Sie haben selber eben gesagt, Vielheit spielt eine Rolle. Und dann kommt noch das Ganze irgendwie dazu. Und mir ist eine Sache aufgegangen, die mir im Studium immer fraglich war. Und zwar Ich glaube, Georg Simmel redet auch immer von Einheit und so. Und da bringen Sie ins Spiel, weil das bei den bei Wolf, glaube ich, drinnen steht, die Uridee der Einheit kommt aus dem Judentum, auch allein aus der Figur eines einheitlichen oder übergreifenden Gottes. Und das leuchtete mir auf einmal ein. Aha, deswegen sucht Simmel auch immer irgendeine Einheit und war nicht Herr der Vielheit. Nichtsdestotrotz, glaube ich, um da jetzt mal runterzubrechen, können Sie nochmal irgendwie auch für das Publikum skizzieren, wie diese Begriffe zueinander tatsächlich stehen und was wirklich, also das ist, glaube ich, das Spannendste an dem ganzen Buch, ist dieses Austrahieren dieser Figur, um wirklich einen Punkt zu setzen.
Genau, also diese Formulierung Einheit der Vielheit im Ganzen, die kommt eigentlich aus der zweiten Rede, ne, von Eduard Ganz, der sagt sowas wie in so einem Europa, das sozusagen zu sich gekommen ist, da soll das Judentum auch Teil sein, und zwar soll es aufgehen, aber nicht untergehen. Das heißt, es geht darum, durchaus bestimmte Elemente sozusagen in das Gesamtprojekt einzubringen. Und das hat sozusagen, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, das ist auch in der Sekundärliteratur als sozusagen erstes, naja, so Diversitätsdenken eingebracht worden. Und das fand ich interessant, weil das ja auch für Gegenwartsfragen interessant gemacht werden kann zumindest. Und dann habe ich aber genau auch mir die Frage gestellt, woher kommen eigentlich diese Begrifflichkeiten? Und in diesem auch durchaus kompliziert zu lesenden Text von Immanuel Wolf spielt es eine große Rolle, dass eben der Einheitsbegriff über diese Uridee formuliert wird. Und was ich gemacht habe, und es gibt durchaus auch Gründe sozusagen in dem Text selbst, ist, dass versucht mich zu fragen, wie kann man das eigentlich säkular deuten? Weil darum geht es ja auch denen ein Stück weit, zumindest säkularisiert. Wie kann man das ohne so einen riesigen metaphysischen Überbau verstehen, was eigentlich eine Uridee sein soll? Und Wolf macht das mit Bezug auf Spinoza und ich habe das versucht weiterzuentwickeln gewissermaßen. Eben quasi wirklich ein großes Ganzes zu sehen, in dem eine Vielheit möglich ist, ohne dass diese Einheit als Vereinheitlichung repressiv wirkt oder das bedeutet, dass eine bestimmte Gruppe, wie zum Beispiel das Christentum, die Dominanz über alles gewinnt. Und das ist sozusagen, könnte man ja auch sagen, also was ich versucht habe, ist das Verhältnis von Spinoza und von Hegel umzudrehen und zu fragen, naja, kann man eigentlich diesen Einheitsbegriff so produktiv wenden, dass er im Gegensatz zu Hegels Teleologie, genau, dass er eben genau nicht diese starke Hierarchisierung, die auf sozusagen das Christentum, als in dem eigentlich die Vernunft erst realisiert werden kann, so angelegt ist, ne, sozusagen als letzte Stufe vor der Vernunft. Und das ist der Hintergrund. Und ich würde ja sagen, ja, wie denkt man eigentlich so eine Idee der Einheit? Denkt man die gefüllt? Denkt man die irgendwie sozusagen vorgeschrieben, in dem alles geordnet ist und das sozusagen der große Deckel dann draufkommt? Oder kann man das auch anders denken? Und da ist der, wie ich finde, nicht nur am Rande vorkommende Adorno in dieser Arbeit doch wichtig, oder Adorno und Horkheimer. Man findet nämlich auch in der Dialektik der Aufklärung schöne Stellen über die bestimmte Negation und den Bezug zum jüdischen Gott und dem Bilderverbot. Das kommt auch kommt sozusagen am Ende des Kapitels auch in meinem Versuch, das ist nochmal sozusagen auch in der Kritik dieser Metaphysik, die auch bei den Kulturvereinen noch drinsteckt, nämlich das nicht gefüllt zu denken, sondern das sozusagen als einen Rahmen zu denken, innerhalb dessen, also in Bezugnahme auf die Einheit, eine Verbindung herzustellen. Und ich glaube auch, dass das noch abstrakt bleibt, aber ich finde sozusagen trotzdem dieses Prozessuale daran, diese aus den Widersprüchen heraus was zu entwickeln und trotzdem irgendwie zu sehen, irgendwie gibt es da einen Zusammenhang und ne, sozusagen in einer Immanenz zu entwickeln. Und die Immanenz ist nicht über so eine Teleologie begründet, sondern eben über so einen negativ bestimmten Einheitsbegriff, wenn man so will. Aber ich finde es jetzt auch nicht so zugänglich für ein nicht unbedingt ein philosophisches Publikum, aber das ist sozusagen die... Das ist Teil dieses philosophischen Arguments, was da drin steckt, oder meiner Überlegung dazu.
Das ist Teil unserer Aufgabe hier, das irgendwie zugänglich zu machen für alle. Trotzdem stellt sich ja am Ende die Frage, wozu braucht es den Hegel? Oder anders gefragt, warum lehnen die sich eigentlich an Hegel an? Der kommt mit seiner aufbauenden Treppenidee da irgendwie, am Ende ist die Synthese und der Weltgeist irgendwie da. Warum lehnen die sich da so an? Warum müssen die sich gerade mit Hegel auseinandersetzen? Warum machen sie nicht jüdische Perspektiven wie eben Spinoza stark oder suchen nochmal woanders?
Naja, ich finde, sie machen ja Spinoza stark, aber sie leben halt quasi mit Hegel zusammen in dieser Zeit, sind auch alle an deutschen Universitäten auch bei ihm ausgebildet und Eduard Ganz wird nach seiner Taufe dann doch an der Universität lernen dürfen und ja auch Herausgeber von Hegel und rechtsphilosophische Vorlesungen halten werden. Man kann, also das ist jetzt eigentlich ein Thema des neuen Projekts, aber Hegel macht ja gerade auch in seiner Rechtsphilosophie, die 1821 erscheint, stellt er sich ganz klar positiv zu bürgerlichen Rechten für Juden. Ne? Also er ist sozusagen in der ganzen Diskussion um jüdische Emanzipation auf der rechtlichen Seite auf jeden Fall auf der Seite zu sagen, Juden brauchen bürgerliche Rechte und es gibt keine Begründung, macht so ein kosmopolitisches Argument dazu. Und ich glaube, das ist natürlich ein Punkt. Die gehen eben aber auch alle ein und aus bei etwa Rahel Levi-Farnhagen in der Salonkultur. Und nicht zuletzt ist die Dialektik für die total wichtig. Also die dialektische Methode behalten sie bei und letztlich halt ist auch eine Geschichtsphilosophie für die wichtig, ja? Oder auch eine Philosophiegeschichte. Um sozusagen überhaupt erst so eine Wissenschaft zu formieren, muss man sich auch eine Geschichte geben. Und das würde ich sagen, sind sozusagen alles Punkte, die total wichtig sind, um auch diesen Prozess der Veränderung des Judentums in der modernen Gesellschaft oder sich herausbildenden modernen Gesellschaft denken zu können.
Jetzt verlasse ich mal die Abstraktionen und gehe nochmal zurück ins Konkrete. Sie sprachen gerade von der Salonkultur um 1800 oder im frühen 19. Jahrhundert, die ja sehr stark von jüdischen Frauen geprägt gewesen ist. Sie schreiben über die Töchter des Moses Mendelssohn, also Dorothea Schlegel und Henriette Mendelssohn. Und eben haben Sie auch von Rahel Farnhagen gesprochen. Nochmal zurück zum Kulturverein. Hatten Frauen dort auch eine extraordinäre Position? Und jetzt kommt noch ein prominenter Name ins Spiel, den wir noch gar nicht genannt haben, nämlich Heinrich Heine, der auch im Kulturverein mitgewirkt hat, also Mitglied gewesen ist und der sich ja eigentlich sehr stark für die Frauenrechte engagierte. Vielleicht skizzieren Sie das einfach nochmal.
Also es gab darüber Streit, weil Heine eben gesagt hat, eigentlich ja, ne? Also es ging schon darum, wie kriegen wir eigentlich Frauen da rein, die halt sonst wirklich kaum eine Rolle spielten, muss man sagen. Und dann ging es darum, ob ein Frauenverein gegründet werden soll und das ist aber tatsächlich dann irgendwie nie passiert. Also es gab auch quasi Personalprobleme, wenn man so möchte, weil die alle dann doch nicht ganz so engagiert waren. Das kann man in der dritten Rede von Eduard Ganz nachlesen, der sich darüber furchtbar auslässt, dass alle nicht das Engagement zeigen, was sie wollen. Aber tatsächlich würde ich sagen, es war noch ein ziemlich großer Männerverein. Ich habe in diesem Buch sehr bewusst immer von KulturvereinlerInnen gesprochen, also geschrieben, also durchaus gendergerechte Sprache verwendet, weil ich mir sicher bin, dass Frauen quasi in diesen Denkräumen eine Rolle gespielt haben, dass sie diese Dinge mitgedacht haben, aber sie sind nicht in die Erzählung davon eingegangen, kann man sagen. Und von Rahel Levi-Farnhagen, die war nun Gastgeberin, die war hochgebildet, es gibt diese ziemlich tolle Biografie, die Hannah Arendt geschrieben hat, an der sieht man auch ja, sozusagen eine Überschneidung von jüdischer Emanzipation und der Frauenfrage, die ja auch durchaus aufkommt. Das Thema war da. Das war da, aber es wurde, glaube ich, also von Hegel weiß ich, dass der auch da ein- und ausging, aber eigentlich immer nur mit ihrem Mann reden wollte und sie das furchtbar gekränkt hat, weil sie natürlich ganz viel gelesen hatte und ganz viel wusste. Aber man kann nicht sagen, dass das ein feministischer Verein war.
Ja, also vielleicht können wir auch an dieser Stelle fürs Publikum schon mal öffnen. Ich habe noch so ein, zwei Fragen schon noch in petto, aber wer weiß, was aus dem Publikum noch alles kommt. Oder wolltest du noch?
Ich hätte wahrscheinlich noch eine. Also
dann,
was mir,
dann,
was mir
dann,
beim,
Ringo, dann,
dann können, die, können Sie sich überlegen, was Sie jetzt noch fragen
ja,
wollen.
Ja, genau, Sie haben schon mal Vorlaufzeit.
Genau. Ich hatte am Ende das Gefühl oder mich beschlich so ein Verdacht oder eine Frage, die, glaube ich, auch das, die Kritik irgendwie aus anderen Richtungen mit aufnimmt. Gershom Scholem fehlen die Perspektiven des Messianismus und der Kabbala in dem Verein. Rachel Levini-Freudenthal wundert sich auch, warum der Kulturverein immer wieder auf christliche Kategorien anspringt. Und einen ähnlichen Gedanken hatte ich da auch irgendwie, dass sie versuchen, die jüdischen Perspektiven immer so ans Christentum auch zu nähen und die in einer bestimmten Art und Weise gar nicht mehr eigenständig wahrnehmen. Das jetzt hört sich mehr als Kritik an, ist aber eher eine Frage. Und da würde ich tatsächlich gerne wissen, warum habe ich diesen Verdacht und warum ist das vielleicht aber auch wichtig, genau so zu schreiben?
Was ist denn eine christliche Perspektive, also eine christliche Kategorie, haben Sie es, glaube ich, genannt, und oder ein christlicher Begriff und was ein jüdischer Begriff?
Ja, das ist eine gute Frage. Naja, wenn ich davon ausgehe, ich würde vielleicht meine Lesart kurz darlegen. Meine Lesart wäre, im Judentum steht eine unglaubliche Sensibilität für Partikularität, für Minderheiten, für Pluralität. Einfach weil die jüdische Erfahrung ist, wie auch die Erfahrung anderer Minderheiten immer eine ist, die auf andere Leute, entweder von anderen Leuten ausgeschlossen ist, auf andere Leute raufschauen muss, immer ein Distanzierungsverhalten hat oder Verhältnis zu einer tradierten Kultur, an der man sich anlehnen muss, woraus hin ziemlich stark so Begriffe irgendwie, also diese Figur, die Moritz Lazarus dann zum Beispiel aufmacht, objektiver Geist, weil er irgendwie begriffen hat, wir können auf Sachen raufschauen, weil wir nicht Teil davon sind. Da entwickelte sich eine ganz starke Richtung, dass man immer wieder sich distanziert gegenüberstellen kann. Und das aus meiner Perspektive ist das in der Minderheitenerfahrung so in der DNA drin. Und hier habe ich aber das Gefühl, dass es immer wieder darum ging, nicht daraus eine Stärke zu ziehen, sondern sich eher immer so einer Mehrheitserfahrung einzuordnen. Wir wollen Teil an der Einheit der ganzen anderen haben. Wir wollen, ich würde jetzt sagen, wir wollen Teil der politischen Philosophie sein. Und ich frage mich, warum eigentlich? Ist doch verschenkt.
Ja, okay. Also, ich würde ja sagen, das Judentum hat nicht immer nur die partikulare Perspektive gewählt, sondern auch, also jetzt mit Bezug auf die Kulturvereine, kann man sagen, die sehen sich als der Stifter auch, ne? Der eben der Einheit und auch des Universalismus gewissermaßen. Also überhaupt erst dieser Idee. Und ich glaube, der Punkt ist, klar, es ist eine partikulare Perspektive, aber wie kann man die eigentlich für eine Kritik am Ganzen fruchtbar machen? Und also Diaspora in diesem Sinne, ne, auch als eine geistige Haltung, aber da ja noch ganz konkret, stellt ja genau vor die Frage, wie können wir eigentlich sozusagen unseren Partikularismus in einem Sinne bewahren, in dem wir trotzdem Teil des Universalismus sind. Und ich würde sagen, hier steckt so eine Art transformativer Universalismus-Gedanke drin oder zumindest das Potenzial dahin, erstens. Zweitens würde ich sagen, naja, diese kritische Ebene haben wir doch genau. Also oder zumindest war das sozusagen meine Idee, aus dieser sozusagen ausgeschlossenen, marginalisierten Perspektive eine Kritik am Universalismus zu machen, kommt aus einer situierten Perspektive, nämlich eben der Ausgeschlossenen, und hat das Potenzial, durchaus auch dann an vielleicht Machthierarchien dran zu kommen, nämlich aus der Erfahrung und dem Nachdenken über Unterdrückung heraus. Also ich würde eben sagen, genau, also das ist der Ausgangspunkt und es geht darum, das sozusagen hereinzuholen, weil also diese Denker wollten den Universalismus nicht aufgeben. Und ich glaube, also ich finde, sie haben einen interessanten Vorschlag gemacht, wie man das eigentlich weiterdenken kann. Die Neokantianer, die ja auch ganz viel jüdisch waren, wollten den auch nicht aufgeben. Also ich glaube, es gibt sozusagen diese verschiedenen Traditionen. Und ich habe ein bisschen diese Frage zurückgestellt, weil ich denke, naja, also wollen wir jetzt quasi das Judentum auf Messianismus, Kabbalah und so weiter reduzieren, weil es eben was anderes ist als der Universalismus, den wir nur immer als kritisch sehen. Ich würde sagen, so ein dialektisch-transformativer Universalismus ist eigentlich eine ziemlich jüdische Sache, weil darum geht es immer die ganze Zeit, sich sozusagen im Allgemeinen und im Besonderen auseinanderzusetzen in dieser Bewegung. Aber das wäre sozusagen eher mein Punkt. Und also das waren nicht irgendwie Karl Marx oder Adorno und Horkheimer, diese Kulturvereiner. Ne? Das waren Leute, die wollten in die bürgerliche Gesellschaft, die ja gerade im Entstehen war, hinein. Das ist völlig klar. Wo ich da stehe, ist vielleicht nochmal sozusagen eine eigenständige Erfahrung, aber oder ein eigenständiger Punkt, aber vielleicht eine Sache, die noch wichtig ist. Diese Arbeit zielt nicht darauf zu sagen, wir alle müssen irgendwie jetzt jüdische Philosophie machen und es ist auch jetzt, also es geht nicht um identitätsbezogene Argumente in dem Punkt, sondern meine Frage ist immer, okay, es gibt irgendwie auf dieser Identitätsebene und auf dieser, naja, also dieser sozusagen dieser gesellschaftlichen Ordnung eine Zuschreibung und eine Selbstbeschreibung und die hat immer wieder zu einem Ausschluss geführt oder diese Identität hat immer wieder zum Ausschluss geführt. Aber wir wollen es ja nicht einfach umkehren und dann ist die Welt besser, sondern wir wollen ja diese Identitätszuschreibung eigentlich nicht mehr haben müssen. Ja? Und deshalb ist es in dem Sinne auch nicht sozusagen explizit, aber vielleicht implizit ein bisschen als Kritik an so identitätspolitischen Diskussionen gedacht. Und wenn es denn rezipiert würde, könnte man auch nochmal über das Verhältnis von so postkolonialen, dekolonialen Theorien dieser Perspektive oder diesem Ansatz und naja, einer sich als allgemein universalistisch verstehenden Philosophie nachdenken.
Genau, und das ist jetzt, sind jetzt so viele Stichworte genannt worden, die wirklich Raum für die Publikumsfragen eröffnen. Wer möchte denn starten gern? Ja.
Wer war jetzt?
Ja, ich hätte eine Frage und vielleicht ist die Antwort darauf, das ist doch das, was ich die ganze Zeit geredet habe. Aber ich versuche mal zu erklären, welche Frage sich bei mir gerade auftut. Ich komme selber nicht aus der Philosophie, sondern aus der Literaturwissenschaft und war da aber immer total erinnert an ähnliche Diskussionen aus den amerikanischen Jewish Studies, wo es so ein bisschen die Idee gibt, könnte man aus Jewish Studies nicht was machen, was sozusagen das Judentum studiert, sondern das ähnlich wie bei der Queer Theory eigentlich als einen methodischen Ansatz zu benutzen. Und da war sozusagen ein bisschen die Idee, okay, kann man zum Beispiel Weltliteratur aus dem Jiddischen herdenken, ist zum Beispiel so eine Idee, was glaube ich so eine ähnliche Denkfigur ist. Und ich habe mich so gefragt, bisher ging es relativ stark so um Konzepte, kann man daraus auch was Methodisches rausziehen für die Philosophie oder kann man das in der Philosophie vielleicht auch gar nicht so trennen, dass sozusagen Konzepte auch immer Methodik sind? Genau, das ist so ein bisschen die Frage.
Ja, also ich glaube, da habe ich noch nicht drüber geredet. Also sowohl bei den Kulturvereinern, auch bei mir, es geht schon um auch so eine erkenntnistheoretische Kritik, so würde ich das vielleicht sozusagen in der Übersetzung jetzt nennen. Und da würde ich schon sagen, dass man Sachen sozusagen weiterdenken kann. Ich habe das am Ende auch dieser Arbeit nochmal so ein bisschen versucht auszuführen mit zum Beispiel das Erkenntnissubjekt quasi als Teil der philosophischen Reflexion sichtbar machen und drüber nachdenken, wie beeinflusst es eigentlich bestimmte Prämissen, die ins Denken hineingehen oder nicht notwendigerweise von einem Kanon sprechen, sondern auch vielleicht eher von Denkräumen sprechen, also durchaus auch das Kollektive am Denken und das Politische sozusagen, die Eingebundenheit in politische Prozesse verstehen, eben solche Punkte, genau, also das würde ich schon sagen und das, was man noch weiterführend machen könnte, was zum Beispiel Elad Lapidot macht, ist, der hat so ein ähnliches Buch über Frankreich geschrieben tatsächlich, der kommt aber auch noch stärker aus den jüdischen Studien und der überlegt eben, wie man auch bestimmte Formen des Studiums, also des Talmud-Studiums etwa, als Lesarten einbringen kann. Und genau, also ich glaube, das wären durchaus Dinge, die man für verschiedene Texte gut gebrauchen könnte.
Keine Fragen mehr? Doch, da ist noch eine.
Ich danke erstmal für das Gespräch, das sehr anregend war. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht direkt eine Frage, aber ich fand doch gerade, auch weil Sie das in der Einleitung Ihres Buches ganz stark zum Ausdruck bringen, mit diesem jüdisch-christlichen Tradition, was Sie ja auch problematisieren, hat mich an jemanden erinnert, dessen Text ich vor kurzem gelesen habe, der jetzt gar nicht zur Sprache kam, was auch gar kein Problem ist oder sonst jemand. Aber Herbert Marcuse schreibt in einem Text, der, ich bin mir nicht sicher, ob es nach oder vor seiner Veröffentlichung des eindimensionalen Menschen von einer, Sie haben immer wieder gesprochen von Synthese, den Begriff verstehe ich vielleicht zu, oder da habe ich eine zu starke Affirmation gegenüber, als das als eine Synthese zu verstehen. Ich würde vielleicht eher, wie auch immer, dieses jüdisch-christliche mit dem Bindestrich ist quasi eine, und Sie haben gesagt, ich verhaspe mich, ich habe einen Wein getrunken, das ist auch in Ordnung, aber Sie haben gesagt, 1940 gibt es ungefähr in Amerika einen affirmativen Bezug auf genau diese Verbindung und das stark zu machen, dass es eine jüdisch-christliche Tradition ist, ohne gleichsam das aufzuklären. Und Marcuse sagt, es ist eher eine Amalgamierung, die in der Sprache stattfindet, wo eigentlich das Spannungsverhältnis in eine Eindimensionalität überführt wird. Und dieses Spannungsverhältnis eigentlich gerade, was, wie Sie es auch gesagt haben, so habe ich es zumindest verstanden, dass wenn Habermas oder Mouffe von der jüdisch-christlichen Tradition sprechen, wird da von einer quasi einer Kontinuität gesprochen, die im Zusammenhang steht. Und ich fand das ganz interessant, dass Sie das eigentlich so anmerken, dass hier das Spannungsverhältnis zwischen einer jüdischen und christlichen Tradition und den ganzen Prozessen der Notwendigkeit einer Assimilation im Bindestrich gleichsam verschwindet. Deswegen wollte ich das, also ich habe weniger eine Anmerkung als ein Aufmerken, dass Sie in Ihrem Text, glaube ich, doch sehr stark machen, was bei Marcuse thematisiert wird, okay, als auch einen jüdischen Theoretiker.
Danke für den Hinweis.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf das, was Sie zu Spinoza gesagt haben, also nämlich spezifisch jetzt dem Verhältnis dazu. Und um die Frage vielleicht ein bisschen kleiner zu machen, wie sieht das eigentlich aus, wenn dieser Verein Spinoza rezipiert? Also es ist ja interessant, Spinoza sozusagen gegen Hegel ins Feld zu führen als jemand, der irgendwie Vielheit in der Einheit denken kann, weil er im Idealismus ja sozusagen immer der Feind ist, ne? Der alles versinkt in der Einheit, erst der Determinist und dann auch gleich der Nihilist bei Fichte Seite von Jacobi reingebracht wird. Und auch Hegel wirft ihm ja genau das vor. Also wie sieht das da eigentlich aus? Das ist ja dann ein bisschen später, wenn Sie sich auf den berufen. Hat sich die Meinung bis dahin geändert oder wie beziehen Sie sich auf den und wie funktionalisieren die Spinoza genau?
Also es gibt ja zwei Bezüge auf Spinoza. Der eine ist, glaube ich, tatsächlich, dass er gewissermaßen ja auch paradigmatisch in dieser Situation, also sozusagen schon als, man kann sagen, ja als erster moderner Denker gewissermaßen auch rezipiert wird, und der ist eben jüdisch und der hat sozusagen ein Problem mit dem rabbinischen Dogmatismus und dann, ne, findet der Haram eben statt. Also der Bann aus der Gemeinde findet statt und gleichzeitig würde ich sagen, genau, und trotzdem bleibt der sozusagen in auch gewissen, doch jüdischen Kategorien vielleicht des Denkens eben drin, aber leistet eine Säkularisierung auch denen. Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass man, also vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich habe eben mich dann auf die Ethik bezogen und gesagt, okay, also das ist jetzt noch ein bisschen hinzugefügt, aber es ist, man könnte sagen, es ist eine Art von abstrakter Halacha, also dem jüdischen Recht, das immer wieder als so ein dogmatisches, rituelles, politisches Recht ja auch verstanden wird, ja, aber es ist eben gleichzeitig eins im Diesseits, eins auf Handlung, auf soziale Handlung bezogen ist, und das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, also ich habe ja diese Interpretation geleistet, vielleicht schießt die auch übers Ziel hinaus, aber ich habe versucht zu sagen, wenn man diesen Einheitsgedanken eben nochmal anders liest, nämlich eben nicht als einen Determinismus, sondern sozusagen als den abstrakten Rahmen, kann man sagen, in dem Immanenz möglich ist, dann hat es vielleicht was nicht ganz so Hierarchisches, wie das eben durch Hegel gemacht wird. Und ich würde sagen, die Kulturvereine haben in ihrem starken positiven Bezug auf Spinoza sowohl eine innerjüdische Kritik geleistet, als auch eine genau an dieser Diskussion des deutschen Idealismus, die ja durch und durch antijüdisch auch war, auch wenn sie so selten unterrichtet wird, was im Übrigen auch ein Ausgangspunkt für irgendwie diese Fragestellung war, warum spielt dieser Antijudaismus in dem Jacobi-Streit, in dem Spinoza-Streit, ne? Also vor allem voran mit Jacobi und Mendelssohn keine Rolle.
Ja, mich würde interessieren, welchen Dialektikbegriff Sie da gebrauchen, also im Dialektik Emanzipation und welchen Zusammenhang das steht. Also der Dialektikbegriff ist ja auch schon von Kant da eingeführt worden, aber Kant konnte mit Dialektik ja nichts anfangen, bekanntlich, sondern hat das eher so als eine Scheinlogik angesehen und erst Fichte dann begründet ja die Dialektik dann im modernen Sinne, ja quasi in seiner Wissenschaftslehre durch These, Antithese, Synthese, worauf dann auch Hegel dann auch Bezug nimmt in seiner Logik und Phänomenologie des Geistes und dann von Sein, Nichts und Negation der Negation und so spricht. Also das würde mich interessieren, welchen Dialektikbegriff Sie da gewählt haben und in welchem Zusammenhang der mit der Emanzipation steht. Und dann noch eine Anmerkung, also ich denke ja schon, dass die klassische deutsche Philosophie und auch die Emanzipation des Judentums ja wesentliche Treiber quasi der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland waren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wesentlich, dass man vielleicht auch diesen Zusammenhang sieht, auch weil das auch hier im Gespräch nachgefragt wurde, dass man also diese Bezugnahme zur klassischen deutschen Philosophie und eben die Emanzipation des Judentums ja letztlich miteinander in Verbindung sehen muss. Und ja, dann würde mich eben, wie gesagt, diese Frage interessieren nach der Dialektik.
Ja, also zum letzten Punkt auf jeden Fall, und das würde ich heute auch noch stärker machen, als ich das in dem Buch gemacht habe, und zwar in beide Richtungen. Also eigentlich äußern sich alle Denker der klassischen deutschen Philosophie zum Judentum, alle, und gleichzeitig beziehen sich ganz viele jüdische Denker auch in der Frage der Emanzipation auf ziemlich alle, auf Kant, auf Fichte, auf Hegel auf jeden Fall, die sie genannt haben. Auch, also sozusagen trotz aller antijüdischer Äußerungen, die sich in all diesen, bei allen Philosophen in unterschiedlichen Graden wiederfinden. Das ist Thema unseres gegenwärtigen Projekts. Unter anderem. Aber zu der Frage des Dialektikbegriffs, also da sind, glaube ich, auch mehrere Ebenen. Die eine ist sozusagen, was ist eigentlich mein Analyseweg? Und meiner ist, ich habe ein Dialektikverständnis quasi von Adorno her begründet, versucht zu begründen, zu entwickeln, eines, was eher, also was sozusagen von konkreten Widersprüchen ausgeht und dann in der Immanenz voranschreitet, ne? Also in der Auseinandersetzung mit diesen Widersprüchen. Das ist auch in der Einleitung so ein bisschen ausgeführt. Und das andere ist, das knüpft aber eben daran an, eben auch natürlich die starke hegelsche Dialektik, die bei den Kulturvereinern einfach auch im Denken und auch im Entwicklungsdenken eine Rolle spielt. Auch in einem immanenten Sinne. Ich würde sagen, man kann die schon auch, deren Dialektikbegriff, auch wenn er nicht so stark ausgeführt ist, im Übergang zwischen Hegel und Kant ein Stück weit verstehen. Also nicht eine Kritik sozusagen im materialistischen Sinne der ökonomischen Verhältnisse, aber schon einer, der noch viel stärker von konkreten politischen Widersprüchen ausgeht und sich von dort entwickelt. Ich weiß nicht, ob das aber sozusagen jetzt mal in der gebotenen Kürze auch.
Alles schweigt. Ich habe jetzt aber noch eine Frage. Das Buch kommt ja schon aus einem Verdacht einer Mangelsituation her. Mhm. Und zwar, dass die jüdischen Perspektiven zu wenig wahrgenommen und rezipiert werden. Ist das sozusagen eine Deformation professionell bei unseren politischen PhilosophInnen? Ist das etwas, was nach wie vor strukturell im System, also System ist das falsche Wort, aber in unserer Kanonbildung, die wir in Universitäten unterrichten, drinne ist. Und wie bricht man das auf?
Also ja, ich würde sagen, es war sozusagen zumindest ein Widerspruch, der mich irgendwie angetrieben hat, da mal, dem mal nachzugehen. Ich glaube schon, dass es viel mit Feldentwicklung und auch Inhaltsentwicklung zu tun hat, auch Post-Shoah-Inhaltsentwicklung. Ich habe mich ja auch auf den Philosophen Emil Fackenheim bezogen, der, finde ich, in sehr schönen Aufsätzen sehr plastisch auch über dieses Verhältnis immer wieder geschrieben hat. Ein Zitat hat, das sowas besagt wie, ja, als es eben jüdische Perspektiven in der Philosophie gab, Bezug aufs 19. Jahrhundert, hat sich keiner für sie interessiert, jetzt gibt es sie nicht mehr und jetzt suchen alle danach und wundern sich. Also über das deutsch-jüdische Verhältnis. Ich würde sagen, die Entpolitisierung des politischen Feldes, spätestens mit Habermas, führt in jedem Fall dazu, dass der Bruch der Shoah für das politische Philosophieren kaum eine Rolle spielt, also dass sozusagen diese Trennung von Genesis und Geltung von Philosophie und Politik da sich nochmal stark im Feld manifestiert hat. Das ist jetzt in Bewegung, eben vor allem durch eine postkoloniale und dekoloniale Kritik oder Kritiken. Und dass aber eben dadurch, dass man, also dass so wenig darauf reflektiert wird, was die Shoah mit dem Denken gemacht hat, dass auch all die Vorgeschichte verschütt geht, wenn man so möchte. Also dass all diese philosophischen Traditionen eben nicht mehr so stark eine Rolle spielen, vielleicht so. Und ich bin gespannt, wie die Diskussion voranschreitet. Ich habe es ja eben angedeutet, es gibt eben jetzt Auseinandersetzungen mit Rassismus in der Philosophie. Es gibt eine stärkere Kanonkritik, auch aus feministischer Perspektive, die nicht mehr nur von den Rändern, also ne, von anderen Disziplinen kommt oder in andere Disziplinen abgewanderte oder von Studierenden oder so oder anderen politischen Interventionen, sondern eine, die wirklich im Herzen der institutionellen Philosophie verankert ist, von der Professorinnenschaft thematisiert wird, von der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Wie gesagt, jüdische Perspektiven sind irgendwie europäische, sind nicht so beachtet und ich glaube aber, sie könnten eigentlich genau über den Punkt, den Sie auch ein bisschen kritisch angemerkt haben, aber genau über diesen, und was Sie auch eben gesagt haben, dass es so einen engen Zusammenhang gibt, für eine Kritik total hilfreich sein, nämlich für die Vermittlung eben vielleicht solcher, ja, dekolonialer Theorien, die ein anderes theoretisches Fundament haben, ne? Aber das müssen vielleicht auch andere machen oder ich muss vielleicht auch nochmal irgendwann expliziter aufschreiben. Und es würde bestimmt neue Konflikte hervorbringen, die ja auch bestimmt im Raum sind, aber ich glaube, da gäbe es sozusagen Potenzial. Und wie ändert man es? Politischer Druck? Ist immer eine Frage von politischem, also ich glaube, nur von dem guten Willen her oder so, oder darauf zu hoffen, dass irgendjemand das doch mal ein spannendes Forschungsthema findet, in Anführungsstrichen. Ja.
Damit sind wir, glaube ich, am Ende heute. Vielen Dank. Ich fand es super interessant, über das Buch zu reden und auch zu lesen. Ich glaube, wir sind sehr gespannt auf die weiteren Arbeiten, die danach kommen werden, in der Auseinandersetzung. Ich darf Sie einladen, am 21.06. wieder zu einem Thomasius-Club. Wir haben zu Gast Andreas Bayer und wir reden über Künstlerleben und Künstlerkörper. Also ganz anderes Thema, ähnlich spannendes Buch. Haben Sie einen schönen Abend und einen schönen Feiertag.